HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Von weißer Weihnacht träumen wir seit Beginn der Klimaerwärmung. Von viel Schnee träumten auch die Überlebenden der US-Marine auf Hawaii nach dem japanischen Überfall von Pearl Harbor im Dezember 1941. Ein Jahr später nahm Bing Crosby dieses Lied auf und es verkaufte sich bisher rund 50 Millionen Mal. Weiße Weihnacht ist ein kulturelles Logo geworden, ein Emblem für kuschelige Gemütlichkeit und Familienfrieden. 2020 war da eher ungemütlich und das nicht nur wegen Corona. »25. Mai, Minneapolis. Der weiße Polizist Derek Chauvin drückt sein Knie knapp 9 Minuten lang auf den Hals des am Boden liegenden schwarzen George Floyd und erstickt ihn. Das löst weltweite Proteste aus und eine anhaltende Debatte über strukturellen Rassismus, auch in Deutschland. Ein Grund mehr, das Klischee von der weißen Weihnacht als Schnee von gestern zu betrachten. Ein Anlass, schwarze Weihnachtslieder kennenzulernen, alte Negro Spirituals zu hören, so die von ihren Vertretern beibehaltene Genrebezeichnung. Genug Gründe, ihre Entstehung, ihre Bedeutung und ihre Wirkung zu betrachten.
Nicht nur Martin Luther King hatte einen Traum, auch ich habe ihn. Und ich weiß, dass da draußen auch noch ganz viele andere Menschen einen Traum haben. Den Traum und das Verlangen nach Gleichberechtigung, Zusammenhalt, Einigkeit, Respekt und Liebe.
Apropos Martin Luther King, der erwähnte Bürgerrechtler und Friedensnobelpreisträger träumte 1963 in Washington nicht von weißer Weihnacht, sondern von einer Gesellschaft, in der Weiße und Schwarze gleichberechtigt miteinander leben.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Yeah.
Oh, ich nenne Martin Luther King Onkel Martin und Coretta Scott King Aunt Coretta. Ich kenne die, seit ich geboren bin. Er ist eigentlich offiziell mein Patenonkel. Ja. Er hat mich getauft, man sagt in die baptistische Kirche, er hat mich als Baby, he blessed me. Ja. Und Onkel Martin war da.
Joanna Lynn Abernathy ist die Tochter jenes Pfarrers Ralph Abernathy, der im Dezember 1955 den Busstreik der Schwarzen in Montgomery, Alabama organisierte und Martin Luther King als Bürgerrechtler erst berühmt machte. Den 27-jährigen Kollegen aus der Nachbargemeinde. Bei den Familien King und Abernathy ein auch zu Weihnachten gern gesehener Gast, die legendäre Sängerin Mahalia Jackson.
Sweet. They made you be born in a manger.
In Montgomery hat sie auch bei uns übernachtet. Und dann habe ich gesagt, oh, Haley, ich habe 3 Stimmen. Ja? Damals wusste ich nicht, dass es gibt Registern. Ja? Und dann habe ich hochgesungen, dann die Mitte und dann die Tiefe. Und dann sagte sie später zu meinem Vater, dass ich klassische Sängerin wird. Ja? Von Kind an. Ich hatte immer eine Stimme, der hat geklungen wie eine erwachsene Frau. Und das ist, was Amelia damals dann gemeint hat. Ich wuchs mit der Negro Spiritual auf. Und dieses Negro Spiritual wurde geliebt von Ralph David Abernathy und Martin Luther King.
Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, but Jesus Christ.
Go Tell It on the Mountain hat vom Text her natürlich den Charakter eines Weihnachtsliedes. That Jesus Christ is born, dass Jesus Christus geboren worden ist. Und da gibt es eine Reihe von Spirituals, die eine weihnachtliche Thematik haben, zum Beispiel Oh Mary, Don't You Weep. Da kommt auch die Geburt Jesu drin vor. Aber es ist insgesamt eine Bildlichkeit in diesen Weihnachtsspirituals, die schon sehr stark amerikanisch ist.
Manfred Siebald, ehemals Professor für amerikanische Literatur an der Universität Mainz, untersucht poetische und theologische Sprachbilder, die in den geistlichen Liedern der Sklaven vorkamen. Maria soll nicht weinen, denn Pharaos Armee ist im Meer ertrunken? Was hat die biblische Geschichte der Befreiung hebräischer Sklaven aus Ägypten, eine der zentralen Erzählungen des Judentums, und ihr Marsch durch das Rote Meer mit der christlichen Weihnachtsgeschichte zu tun?
Durch diese Geschichten wurden die Schwarzen persönlich ermächtigt. Ihnen wurde plötzlich klar, das ist ja ein Gott, der sich um die Unterdrückten kümmert. Was Weihnachten angeht, ein Gott, der klein wird und in einem Stall zur Welt kommt. Der nicht eben in dem großen Plantagenhaus des Herrn zur Welt kommt, sondern in den kleinen Sklavenhütten. Und das ist eine Ermächtigung, die ihnen Kraft gegeben hat, die ihnen Hoffnung gegeben hat. So kann man diese Aneignung der Bibel auch sehen.
Als am 20. August 1619 niederländische Sklavenhändler wegen eines Sturms in Jamestown, Virginia, ankern mussten, entluden sie die ersten 20 Afrikaner aufs nordamerikanische Festland. 200 Jahre später lebten dort geschätzt bereits 1 Million schwarze Sklaven. Denn Ingenieur Elie Whitney hatte eine Baumwollentkernungsmaschine erfunden, die Cotton Gin. Und plötzlich konnte man 600 Pfund Baumwolle pro Tag verarbeiten. Bloß wer pflückt solche Mengen? Der Nachschub an Zwangsarbeitern wurde dringlich und lukrativ. Aber warum übernahmen die Schwarzen den christlichen Glauben ihrer weißen Peiniger? Eine Erklärung von Ethnologen und Historikern lautet: Ihre eigenen Medizinmänner, Priester und Könige hatten bei Stammeskämpfen in Westafrika ihre Gefangenen an die Küste geschleppt und gegen ein paar Fässer Whisky an weiße Sklavenhändler verkauft. Diese schreckliche Enttäuschung hinterließ ein Autoritätsvakuum. Ihre angestammte Religiosität bröckelte bereits bei der Überfahrt in die USA. Dort gab es ohne Schamane keinen Ritus und ohne Ritus keine Religion. Zumal die Ausübung ihrer als heidnisch verachteten Bräuche auf den Plantagen streng verboten war. Das Autoritätsvakuum füllten jene Laienprediger, die von Kirchen und Farmern beauftragt wurden, die Heiden zum christlichen Glauben zu bekehren. Was sie erstaunlich erfolgreich taten: biblische Geschichten erzählen, taufen, Abendmahl feiern und Schwarze und Weiße zu gemeinsamen Freiluftversammlungen rufen.
Da gibt es eine ganz große Erweckungsbewegung, das ist das Great Awakening in den 1730er und 40er Jahren. Es waren vor allen Dingen diese religiösen Aufbrüche, innerhalb derer plötzlich Schwarz und Weiß zusammen waren. In sogenannten Camp Meetings und vor allen Dingen mächtig miteinander sangen. Das bedeutet natürlich, dass auch viele der aus Europa mitgebrachten Erweckungslieder von den Schwarzen aufgenommen wurden.
Das Weihnachtslied Hört der Heroldengel singt, von Methodistengründer Charles Wesley aus dem Jahre 1739 zum Beispiel, im langsamen Walzertakt angeeignet.
Come on, you can sing this with us. Hark the herald sing. Jesus. Glory to you.
Glory to the newborn
Jesus the Lion.
Wie sollten die Sklaven auch ahnen, dass ihre weißen Herren in ihrer Heimat Europa keineswegs die Herren gewesen waren, sondern religiöse Dissidenten, diskriminierte Glaubensverfolgte?
Deswegen haben die Puritaner, die ab 1630 nach Amerika auswanderten, sich selbst gesehen als das neue Volk Israel. Haben gesehen, da ist eine Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei. Und bei uns ist es die Befreiung aus der Sklaverei, die wir in England erfahren, wo wir unseren Glauben nicht leben dürfen und der anglikanischen Kirche zwangsverpflichtet werden. Und deswegen haben wir in der Aneignung der biblischen Geschichten durch die Sklaven eigentlich ganz alte theologische Muster. Und deswegen haben sie gesungen, Go down, Moses. Geh runter, Mose, sagt dem Pharao, er soll bitteschön euch freilassen.
Go down, Moses, way down in Egypt land.
Und noch eine dritte Gruppe träumt und singt von Befreiung. 1671 gab es in Virginia rund 2000 Schwarze, aber geschätzt 6000 weiße Zwangsarbeiter. Denn Britannia entleerte seine Gefängnisse und Armenviertel nicht nur nach Australien. Auch in den neuenglischen Kolonien mussten viele Ankömmlinge erstmal Knastjahre oder Reisekosten abarbeiten. Bei Worksongs, bei Arbeitsliedern im Ruf- und Antwortschema auf dem Feld. Funktioniert sogar bei der Weihnachtsgeschichte von den Engeln überm Feld. Musikalisch könnte man sagen, afrikanische Rhythmen plus religiöse Romantik des frühen Pietismus plus iroschottische Volks- und Sauflieder mischen sich zu dem, was als Negro Spiritual die Wiege des Jazz, des Blues und letztlich aller Popmusik des 20. Jahrhunderts wurde. Und die Texte? Nur naive Nacherzählungen biblischer Verse in kindlicher Gläubigkeit? Manchmal ja, aber nicht immer.
Und die Menschen haben auf den Feldern das auch noch gesungen, als Signal zu sagen, heute Abend geht einer weg. Oder heute Abend kommt jemand und wird uns holen. Ja? Zum Beispiel, in den great getting up morning, fare you well. In the morning kommt jemand und holt uns. Oder steal away, steal away. Steal away to Jesus. Das bedeutet, dass an den Abend wird jemand wegstehlen, ja?
Am Morgen des großen Aufbruchs, lebt wohl, lebt wohl. In den US-Bundesstaaten nördlich des Ohio gab es keine Sklaverei. Zwischen 1810 und 1860 fliehen rund 17.000 Schwarze dorthin, geführt von sogenannten Abolitionists, also Abschaffern der Sklaverei, von heute hochgeachteten Helden der Humanität, die damals als kriminelle Schlepper galten. Die schwarze Sklavin Harriet Tubman war als kleines Mädchen mehrfach ausgepeitscht worden und an einer dadurch verursachten Kopfverletzung beinahe gestorben. Nach ihrer erfolgreichen Flucht kehrt sie 19 Mal heimlich in die Südstaaten zurück, obwohl $40.000 Kopfgeld auf sie ausgesetzt sind. In den Barackenlagern der Sklaven singt sie leise, »Gute Nachricht, die Kutsche kommt, bleibt nicht zurück, die Kutsche kommt.«
chariots coming, good news.
Good news, chariots coming,
good news.
Good news, chariots coming, and I don't want to leave me behind.
Good news,
good news, chariots coming,
good news.
Good news, chariots coming,
good news.
Good news, chariots coming, and I don't want to leave me behind.
Seit im Juli 1828 die erste Eisenbahnstrecke Nordamerikas gebaut war, trat an die Stelle der Kutsche ein feuriger Wagen, der Bibelleser sofort an den Propheten Elia erinnerte. Zitat: Da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen und Elia fuhr im Sturm gen Himmel. Zweites Buch der Könige, Kapitel 2, Vers 11. Ging es also um den Tod als Erlösung, um Hoffnung auf den Himmel? Oder um die Sehnsucht, entlang des Fluchthelfernetzwerks Underground Railroad in die Freiheit zu fahren? Solche Codewörter fielen weißen Sklavenjägern seltener auf, wenn man sie singt. Gesprochen oder gar in der Hüttenkirche gepredigt, wäre manche Aneignung biblischer Befreiungsgeschichten schnell beendet. Wie gut, dass die schwarzen Prediger ohnehin gern beim Sprechen auf einzelnen Tonhöhen blieben und ins Singen verfielen.
The book of Judges starts out with a pessimistic note that every man did that which was right in his own eyes.
Eine Predigt über die Erschaffung der Welt, die 10 Gebote und die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Eine Stimmlage gefällt ihm offenbar. Er kommt ins liturgische Psalmodieren.
Prepare for me an earthly body. In due time he stepped off into the womb of Mary by way of the Holy Ghost.
Jetzt nehmen Klavier und Hammond-Orgel den Ton auf und fertig ist ein neues Lied, ein Spiritual.
Truly, this must be the Son of God. They took the Rock of Ages and buried the rock in a rock. But early,
nach dem Ende des Bürgerkriegs 1865 richtet Nordstaaten-Veteran George White in einem Lazarett in Nashville eine Schule für die nunmehr befreiten, aber völlig mittellosen Sklavenkinder ein. Er nennt die Schule Fisk University und ernennt die 22-jährige Ella Shepherd zur ersten schwarzen Chordirigentin. Mit $40 in der Tasche gehen die Fisk Jubilee Singers auf Tournee entlang der Kirchengemeinden der Underground Railroad, um Stipendien zu sammeln. 1873 singen sie vor Queen Victoria in London. Die empfiehlt ihren royalen Verwandten in Potsdam, den Chor Weihnachten 1877 nach Deutschland einzuladen.
Und jetzt stehen da plötzlich ein paar Dutzend schwarze Sängerinnen und Sänger und singen in einer Sprache, die nicht jeder verstand, aber die, wenn sie dann übersetzt wurde, eine ganze Welt von Sklaverei, von Fremdbestimmung, von Sehnsucht eröffnete, die auf ein deutsches Publikum zunächst mal fremdartig, aber dann auch emotional sehr anrührend wirkte.
Für Amerikanistik-Experte Dr. Manfred Siebald von der Uni Mainz gibt es gute Gründe anzunehmen, dass die Fisk Jubilee Singers bei ihren Konzerten im Berliner Dom, vor Kaiser Wilhelm I. in Potsdam und in Darmstadt vor Großherzog Ludwig IV. Und Herzogin Alice von Hessen den Negro Spiritual als erste hierzulande bekannt machten.
Sie waren hier in Hessen, in Darmstadt zum Beispiel, im Kurhaus in Wiesbaden. Sie waren in Kassel, sie waren in Homburg. Diese ganze Tournee war insgesamt dann mehrere Monate lang. Und sie sind bis ins Ruhrgebiet hochgekommen, haben dort auch eine sehr begeisterte Reaktion ausgelöst.
Bei aller Begeisterung der gekrönten Häupter und der Zeitungsrezensenten über derlei schwarze Weihnachtslieder, die Sklaverei in den deutschen Afrikakolonien wurde bis 1918 nicht abgeschafft, obwohl August Bebel dies schon 20 Jahre vorher gefordert hatte. Hundert Jahre nach Ende der Sklaverei, in den 60ern des 20. Jahrhunderts, stellen Schwarze fest, Gleichstellung gibt es nur auf dem Papier. Auch nach der I Have a Dream-Rede Martin Luther Kings herrscht im Alltag beinharte Apartheid. Drundalyn Abernathy zum Beispiel, die Pfarrerstochter aus Montgomery, Alabama, Patenkind von King und beste Freundin seiner Tochter Yolanda, darf in der Adventszeit 1964 nur auf den Jahrmarkt für Schwarze, nirgendwo sonst hin.
Wenn wir einmal im Jahr richtig unser Väter für uns gehabt haben, das war der Jahrmarkt. Yolanda und ich wollten immer nach Funtown gehen, aber das ging nicht. Funtown wurde nicht erlaubt für Schwarzen, nur Southeastern Fair. Und Daddy und Onkel Martin, Daddy hat $100, das ist viel Geld damals, und Onkel Martin $100. Und wir könnten reiten, alles, was dieses Geld gab. Ja? Und wir haben das nicht verschwendet auf Schießen und solche Sachen, die waren Gegenwaffen, ja. Wir dürften Rollercoaster, alles, alles Mögliche, Popcorn, Cotton Candy, geröstete Almonds. Aber wir haben alles gefahren, was auf den Southeastern Fair war. Glauben Sie mir, mehrfach.
Als im Februar 1965 der schwarze Jimmie Lee Jackson von weißen Polizisten in Alabama ermordet wird, rufen Martin Luther King und Ralph Abernathy zu einem Marsch von Selma nach Montgomery auf. Die inzwischen ikonografischen historischen Pressefotos dieser Demonstration zeigen beide Familien singend in der ersten Reihe. Drundalyn ist das Mädchen mit der Brille. Aber darf man Kinder mitnehmen in solche Gefahren?
Wann habe ich angefangen zu marschieren? Ich kann mich erinnern an, für mich das allererste war Selma to Montgomery March. Ja. Und deswegen sind wir auf die offizielle Bilder von Selma to Montgomery March, sind wir als Kinder vorne. Weil mein Vater und meine Mutter waren der Meinung, wir sind da, wir sehen, wie Geschichte gemacht wird. Ihr müsst dabei sein, um zu wissen, was wir tun.
Die letzten 4 Jahre mit einem US-Präsidenten, der Rassismus und rechte Gewalt stimulierte, waren für schwarze Frauen und nicht nur für sie ein böses Erwachen. Grund genug, die Aktualität der hoffnungsvollen Negro Spirituals zu würdigen.
Für mich dieses Jahr 2020 war sehr schlimm. Es war für mich, was wir bezeichnen auf Englisch, a rude awakening. Aber es war genau das, was mein Vater gesagt hat in 1990. Er hat mir gesagt, die Zeiten kehren zurück, Wanderlin. Ich hätte das nie für möglich gehalten, ja. Und jetzt sind wir bei 2020 und tatsächlich ist es so. Menschen marschieren in die Straßen, es kocht alles schon wieder hoch, ja.
2020, ein Ich-sehe-schwarz-für-die-Zukunft-Weihnachtsfest also? Bürgerrechtsdemonstrantin Drundalyn Abernathy meint nein. Freue dich Welt, dein König kommt, das festliche Weihnachtslied der Hoffnung gilt gerade heute.
Sing, and heaven and heaven and nature sing. one day.